gute Nachricht, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie angenommen. Sie ist der Grund, auf dem ihr im Glauben steht. Durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr sie unverfälscht festhaltet. Und zwar dem Wortlaut entsprechend, in dem ich sie euch übermittelt habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Ich habe an euch weitergegeben, was ich selbst als Überlieferung empfangen habe, nämlich als erstes und grundlegendes: Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war. Und er wurde begraben. Er ist am dritten Tag vom Tode auferweckt worden, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war. Und hat sich Petrus gezeigt, danach dem ganzen Kreis der 12. Später sahen ihn über 500 Brüder auf einmal. Einige sind inzwischen verstorben, aber die meisten leben noch. Dann erschien er Jakobus und schließlich allen Aposteln. Ganz zuletzt ist er auch mir erschienen, der Fehlgeburt. Ich bin der Geringste unter den Aposteln. Ich verdiene es überhaupt nicht, Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde verfolgt. Aber durch Gottes Gnade bin ich es dennoch geworden, und sein gnädiges Eingreifen ist nicht vergeblich gewesen. Ich habe viel mehr für die gute Nachricht gearbeitet als alle anderen Apostel. Doch nicht mir habe ich das zuzuschreiben, die Gnade Gottes hat durch mich gewirkt. Mit den anderen Aposteln bin ich in dieser Sache völlig einig. Wir alle verkünden die gute Nachricht genauso, wie ich es gerade angeführt habe, und genauso habt ihr es auch angenommen. Genau, die Kinder können jetzt mit der Jule, wo ist die Jule, rausgehen und da ein bisschen beschäftigt werden.
Genau, zu diesem Predigttext aus 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 11, lese ich euch jetzt die Predigt vor, die unser Pastor Christian Wede in der vergangenen Woche völlig komplett fertig verfasst hat und ja, die es mir jetzt einfach macht, das ein wenig auszugleichen, dass er heute nicht da ist. Herzliche Grüße aber von dieser Stelle noch einmal an ihn und die ganze Familie. Liebe Gemeinde, so schreibt er, Erinnerung ist das Leitwort, mit dem der Apostel Paulus den Abschnitt im 1. Korintherbrief beginnt, den Claudia Hörster uns gerade vorgelesen hat. Ich erinnere euch, und zwar an die gute Nachricht, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe und das ihr angenommen habt. Mit der menschlichen Erinnerung ist das ja so eine Sache. Die eine hat ein grandioses Erinnerungsvermögen, der andere dafür grandiose Erinnerungslücken. Das kommt in den besten Familien vor. Und selbst ein Bundeskanzler hat mit dieser Problematik zu ringen. Erinnerung ist oft selektiv. Vor einem halben Jahr sind Julian und ich zusammen mit einer anderen Frau und ihrer Tochter Zeugen eines Verdachtsfalls häuslicher Gewalt in der Nähe des Bahnhofs in Kelkheim-Münster geworden. Ich konnte im Wortlaut viele Sätze wiedergeben, die das mutmaßliche Opfer geschrien hat. Doch, dass auch mehrfach explizit Hilferufe zu hören waren, konnte und kann ich nicht erinnern, während die andere Zeugin sich vor allem nur an diese Rufe erinnert. Der Abschnitt aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, ist einer solch menschlichen Erinnerungslücke geschuldet. Paulus erinnert die Christen in Korinth an den Wortlaut, beziehungsweise wörtlich einfach an die Worte seiner missionarischen Predigt als er die Gemeinde gegründet hat. Denn offenbar erinnern die Christen in Korinth diese Worte nur noch selektiv. Und das, obwohl es da eigentlich nicht viel zu erinnern gibt. Was Paulus früher gepredigt hat und jetzt wiederholt, ist Folgendes. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war, und wurde begraben. Er ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war, und hat sich Petrus gezeigt, danach dem ganzen Kreis der 12. Diese zwei Sätze sind, so der gegenwärtige Stand der Bibelwissenschaft, frühchristliche Tradition, frühchristliche Überlieferung, die Paulus den Korinthern wörtlich gepredigt hat. Zwei kurze Sätze Glaubensbekenntnis. Zwei kurze Sätze mit den Kernaussagen. Gestorben für unsere Sünden. Begraben, am dritten Tag auferweckt von den Toten. So kurz, dass diese beiden Sätze auf ein Post-it passen. Oder im Griechischen auf ein 5x5 cm großes Papyrusfragment. Und würden diese zwei Sätze nicht in vollem Umfang zutreffen, dann wären die Christen in Korinth vergeblich zum Glauben gekommen. Diese aufrüttelnden Worte stellt Paulus seinen Ausführungen voran. Das hat einen gewichtigen Grund. Denn bei manchen Christen in Korinth scheint sich mit dieser letzten Aussage, am dritten Tag auferweckt worden, eine Erinnerungsproblematik zu verbinden. Manche in der Gemeinde haben wohl erzählt oder gepredigt, dass es keine Auferstehung von den Toten gäbe. Das erwähnt Paulus im nachfolgenden Abschnitt in den Versen 12 und 13. Und er bringt das Problem auf den Punkt. Wenn es keine Auferstehung gäbe, dann kann auch Christus nicht von den Toten auferweckt worden sein. Dann aber wäre der christliche Glaube bedeutungslos. Dieser Argumentationskette hält Paulus nun aber etwas entgegen, bevor er selbst diese Schlussfolgerungen überhaupt anspricht. Er entfaltet eine positive Gegendarstellung, bevor er die Erinnerungslücke mancher Christen in Korinth konkret benennt. Und diese positive Gegendarstellung lässt sich umschreiben mit dem Satz: Die Auferstehung Christi ist Geschichte. Die Auferstehung Christi ist Geschichte, und zwar in dem Sinne, dass sie sich wirklich ereignet hat. Sie ist Geschichte im Sinne von Historie. Die Auferstehung Christi hat Historizität. Und sie hat es nicht etwa deswegen, weil die Schrift bezeugt, dass Christus am dritten Tag auferweckt worden ist. Es gibt im Alten Testament keine Prophetie oder Verheißung darüber, dass der Sohn Gottes, der Messias, am dritten Tag nach seinem Tod auferstehen wird. Es gibt wohl eine jüdische Auslegungstradition, mehrere Midrashim ausgehend vom ersten Buch Mose, die hervorheben, dass Gott sein Volk Israel besonders oft am dritten Tag unterstützt, hilft, rettet. Zu 1. Mose 42, Vers 17 merkt Midrash Genesis Rabba 91 an: Niemals lässt Gott die Gerechten länger als 3 Tage in Not. Solch eine Aussage lässt sich im Nachhinein auf solch ein geschichtliches Ereignis wie die Auferstehung Jesu beziehen und deuten. Aber es beweist nicht die Historizität dieses Ereignisses. Der Beweis für die Historizität der Auferstehung Jesu liegt woanders, nämlich in der Erinnerung und dem Bericht von Menschen. Kephas, so lautet der hebräische Name von Petrus, die Jünger Jesu, 500 x-beliebige Menschen, Jakobus, der Bruder Jesu, alle beauftragten Apostel und zuletzt Paulus. Sie alle garantieren die Historizität, die Geschichtlichkeit der Auferstehung Christi, weil Christus ihnen erschienen ist, weil sich der Auferstandene ihnen zu erkennen gegeben hat. Dass die Auferstehung Christi Geschichte ist, dass sie ein wirkliches, geschichtliches, historisch greifbares Ereignis ist, das bezeugt für Paulus nicht etwa eine bestimmte Schriftrolle oder eine bestimmte Schriftensammlung, sondern das bezeugen die Menschen, die den Auferstandenen zuerst erlebt haben und die zur Abfassung dieses Briefes auch fast alle noch leben. Allen voran die gewichtigen Zeugen Petrus und die engsten Jünger Jesu, aber auch Jakobus, der Bruder Jesu, der die erste Gemeinde in Jerusalem mitleitete. Und ganz nebenbei, auch die Erinnerung eines Paulus scheint hier zumindest selektiv zu sein. Er erwähnt die allerersten Auferstehungszeuginnen nicht, die aber in allen Evangelien besonders hervorgehoben werden. Allen voran Maria Magdalena. Auch die Emmaus-Jünger werden nicht extra genannt. Und dass Jesus nicht seinen 12 Jüngern erschienen ist, sondern nur 11, weil Judas Ischariot sich zuvor das Leben genommen hat, ist hier auch nicht zu 100% korrekt erinnert. Aber das schmälert in keiner Weise, dass es zahlreiche Zeugen für die leibliche Auferstehung von Jesus Christus gibt. Sie haben ihn gesehen und gehört, vielleicht sogar berührt und angefasst, wie der Jünger Thomas, der seinen eigenen Augen nicht trauen konnte und wollte, sondern mit seinen eigenen Händen begreifen musste, was er da gerade Unglaubliches und Überwältigendes erlebt. Viele hatten vermutlich Schwierigkeiten, Jesus wiederzuerkennen, wie Maria Magdalena, die Christus zunächst für einen Gärtner hält. So steht es in Johannes 12, Vers 15. Oder die beiden Emmaus-Jünger, die bloß weg wollen aus Jerusalem, zurück nach Galiläa, die auf dem Weg einen unbekannten, aber offenbar vertrauenserweckenden Mann treffen, ihm ihr Herz ausschütten und denen es beim gemeinsamen Abendessen wie Schuppen von den Augen fällt. Das ist doch Jesus. So Lukas 24, die Verse 13 bis 35. An all diesen Menschen, die Zeugen für die Auferstehung Christi sind, die die Geschichtlichkeit, die Historizität der Auferstehung Jesu bezeugen, wird dabei etwas sehr Bedeutungsvolles klar. Die Auferstehung Jesu Christi ist nicht bloß Geschichte im Sinne eines einmaligen historischen Ereignisses. Die Auferstehung Jesu Christi ist vielmehr lebendige Geschichte. Denn aus diesem einmaligen historischen Ereignis der Auferstehung Christi entsteht mal um mal neue persönliche Geschichte. So ist es bei Maria Magdalena, die in ihrer Trauer nicht aus noch ein weiß und die Nähe zu Jesus an seinem Grab sucht und dort erlebt, wie Christus sie aus ihrer Trauer und Verzweiflung holt. So ist es bei den Jüngern, die sich aus Angst vor dem wütenden Mob verbarrikadiert hatten. Dieser Mob hatte vor 2 Tagen mit seinen "Kreuzige ihn" Rufen Jesus in den Tod geschickt. Sie hatten Angst davor, das gleiche Schicksal zu erleiden. Aus Angst um ihr Leben schließen sie sich in einem Haus in Jerusalem ein. Als Christus auf einmal mitten unter ihnen steht, ihnen Frieden wünscht, seine Kreuzigungswunden zeigt und sich ihre Furcht in unbeschreibliche Lebensfreude verwandelt. So ist es bei den Emmaus-Jüngern, die so schnell wie möglich weg wollen von Jerusalem, wo ihre Hoffnungen auf den Messias und das neue Gottesreich ein jähes Ende gefunden haben. Die Begegnung mit dem Auferstandenen gibt ihnen neue Hoffnung und Kraft, zurückzukehren nach Jerusalem, den dort ausharrenden 11 Jüngern zu bezeugen, was sie gerade mit dem Auferstandenen erlebt haben, bevor er wenige Momente später den dort Versammelten erscheint. Der auferstandene Christus, er schreibt lebendige Geschichte mit all den Menschen, denen er sich zeigt und offenbart. Gegenüber den Korinthern reiht sich Paulus in diese Reihe der Auferstehungszeugen ein. Erinnert euch gemeinsam mit mir daran, was die Begegnung mit dem auferstandenen Christus mit mir gemacht hat. So lautet der Tenor der Verse 8 bis 10 in unserem Predigttext. Paulus erzählt in aller Kürze eine autobiografische Zusammenfassung seines Lebens. Er erwähnt seinen energischen Kampf gegen die ersten Christen, gegen all die ersten Auferstehungszeugen. Er hatte als Pharisäer kein grundsätzliches Problem mit dem Glauben an die Auferstehung von den Toten. Aber dass da am Kreuz mit Jesus von Nazareth der Sohn Gottes gestorben sein und jetzt wieder von den Toten auferweckt worden sein soll, damit hatte er ein Problem. Doch Christus, der Auferstandene selbst, interveniert in sein Leben hinein, offenbart sich ihm als denjenigen, den er durch seinen Hass auf die Christen wirklich verfolgt. Und Paulus wird durch diese Begegnung mit dem auferstandenen Christus vom größten Verfolger zu dem einflussreichsten und prägendsten Missionar des ersten Jahrhunderts nach Christus. Und Paulus kann nicht anders, als diese Veränderung und Entwicklung in seinem Leben als Gnade Gottes zu begreifen und darüber zu staunen. Das ist der Grund, warum Paulus und all die anderen Zeugen für die Auferstehung Christi predigen und missionieren. Das ist der Grund, warum sie Jesus von Nazareth als den Sohn Gottes verkünden, der gestorben ist, begraben wurde und am dritten Tage von Gott von den Toten auferweckt wurde. Mit den anderen Aposteln bin ich in dieser Sache völlig einig. Wir alle verkünden die gute Nachricht genauso, wie ich es gerade angeführt habe, und genauso habt ihr es auch angenommen. Mit diesem Satz beendet Paulus den Abschnitt unseres Predigttextes. Dieses Wort genauso meint im griechischen Urtext auch darum, deshalb. Egal, ob Paulus, Petrus, Jakobus, Maria, die 500 unbekannten Menschen und alle als Apostel berufenen Menschen. Weil der auferstandene Christus mit ihnen persönliche Geschichte geschrieben hat und schreibt, deswegen verkünden sie Christus als gestorben, begraben und auferstanden. Und die Korinther? Weil sie an Paulus und Petrus und Apollos und noch vielen anderen erleben, dass Christus von den Toten auferstanden sein muss und lebendige Geschichte mit den Menschen schreibt, sind sie zum Glauben gekommen an das, was die Missionare ihnen gepredigt haben. auch wenn offenbar einige in der Gemeinde diese gemeinsame Glaubenserkenntnis im Blick auf die Auferstehung Christi verloren haben. Insgesamt reiht sich die Gemeinde in Korinth ein in die Reihe der Auferstehungszeugen. Die Auferstehung Christi ist Geschichte. Und aus diesem einen singulären historischen Ereignis sind ganz viele neue Auferstehungsgeschichten entstanden. Immer dort, wo Menschen dem auferstandenen Christus begegnet sind. Leibhaftig wie Maria Magdalena, Petrus und die anderen Jünger, in einer Vision wie Paulus oder durch die Predigt und das persönliche Zeugnis anderer Menschen wie die Korinther. Liebe Gemeinde, wir feiern heute das Osterfest und damit die Auferstehung Jesu Christi. Aber was genau feiern wir heute? Dass die Auferstehung Jesu Christi wirklich Geschichte war, in dem Sinne, dass sie wirklich historisch geschehen ist? Ja, natürlich, das gehört zu Ostern dazu. Oder dass die Auferstehung Jesu Christi zur lebendigen Geschichte und zu vielen lebendigen Auferstehungsgeschichten der ersten Auferstehungszeugen geworden ist? Ja, auch daran erinnern wir uns heute und haben es getan, indem wir aus den neutestamentlichen Berichten von der Auferstehung und den Begegnungen mit dem Auferstandenen gehört haben. Aber das Wichtigste fehlt tatsächlich noch. Nämlich, dass die Auferstehung Jesu Christi zu unserer persönlichen und lebendigen Geschichte geworden ist. Die Auferstehung Christi ist zu unserer eigenen Lebensgeschichte geworden. In dem Moment, als uns die Verkündigung des Sohnes Gottes, der gestorben und begraben und am dritten Tag von den Toten auferweckt wurde, in unserem Herz erreicht hat. Als wir dieses Bekenntnis von anderen Menschen gehört haben, die für uns zu Zeugen für die Auferstehung Christi geworden sind. Wir feiern heute, dass die Auferstehung Christi zu unserer Geschichte geworden ist. In dem Moment, wo der auferstandene Christus sich uns selbst gezeigt hat. Wie und wann war das bei dir? Kannst du dich noch erinnern? Vielleicht eine Predigt an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit, bei der du das Gefühl hattest, da hat mich gerade der auferstandene Christus direkt in meinem Herzen berührt. Vielleicht ein Moment der persönlichen Bibellektüre, bei dem die gelesenen Worte zu einem persönlichen Zuspruch des Auferstandenen in deinem Leben geworden sind? Oder vielleicht die Geschichte eines anderen Menschen mit Christus, die in dir den Wunsch geweckt hat, das will ich auch erleben. Und die Offenheit, Christus als den Auferstandenen in dein Leben einzuladen? Letzten Sonntag stand ich mit einem lieben Menschen da vorne am Technikpult. Und im Gespräch kamen wir auch kurz dazu, wann und wo die Geschichte des auferstandenen Christus zu unserer persönlichen Geschichte geworden ist. Wie und wann war das bei dir? Woran erinnerst du dich noch? Was steht dir noch immer ganz klar vor Augen? Und wo entdeckst du vielleicht auch Erinnerungslücken? Wir feiern Ostern nicht nur um des einzelnen historischen Ereignisses vor 2000 Jahren willen, sondern weil eben dieses einzelne historische Ereignis vor 2000 Jahren zu einem Teil unserer Lebensgeschichte geworden ist. Durch unseren Glauben an den auferstandenen Christus, der auf ein Post-it passt. Christus ist für unsere Sünden, für meine Sünden, gestorben gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den 12. Danach erschien er den 500 Brüdern und Jakobus und allen Aposteln und dem Paulus und den Korinthern und mir. Im Glauben an Christus, den Sohn Gottes, der für meine und unsere Sünden gestorben ist, begraben und von Gott am dritten Tage auferweckt wurde, sind auch wir hier miteinander zu Auferstehungszeugen geworden. Unser lebendiger Glaube ist ein lebendiges Zeugnis dafür, dass es diese erste singuläre Auferstehungsgeschichte gegeben haben muss. Auch heute gilt, was schon für die Korinther galt. Nicht etwa die Heilige Schrift, die Bibel allein, ist im positiven Sinne die Kronzeugin für die Auferstehung Jesu Christi. Wir sind die Kronzeugen für die Geschichtlichkeit der Auferstehung Christi als Christinnen und Christen hier heute in diesem Gottesdienst, in dieser Gemeinde. Und wir reihen uns damit ein in die Zeugenschaft aller Glaubensgeschwister hier in Kelkheim, in der Paulusgemeinde, der Stephanusgemeinde, der Kirchengemeinde St. Johannes, der katholischen Gemeinde St. Franziskus, der Gemeinde Christi, der Neuapostolischen Kirche. Wir reihen uns ein in die Zeugenschaft der sichtbaren und unsichtbaren Kirche Jesu Christi weltweit und in 2000 Jahre Kirchengeschichte. Indem wir heute Ostern feiern, bezeugen wir, dass der auferstandene Christus mit uns persönlich Geschichte geschrieben hat und schreibt. Wir bezeugen, dass das, was vor 2000 Jahren in Jerusalem und vor den Toren Jerusalems auf Golgatha geschah, nicht nur wirklich geschehen sein muss, sondern wirklich auch für uns ganz persönlich von Bedeutung ist. Christus hat den Sieg über den Tod errungen. Er hat uns mit Gott versöhnt. Er hat uns den Weg gezeigt und frei gemacht zum ewigen Frieden und ewiger Gemeinschaft mit Gott. Es ist wichtig, dass wir das heute feiern. Es ist wichtig, dass wir das bezeugen. Denn der Auferstandene ist noch nicht fertig damit, Geschichte und Geschichten zu schreiben mit den Menschen. Er ist noch nicht fertig damit, viele neue, persönliche und lebendige Auferstehungsgeschichten mit den Menschen zu schreiben. Und dafür braucht er uns als seine Kronzeugen, die trotz aller menschlicher Erinnerungsschwächen nicht die Botschaft vergessen, die auf ein Post-it passt. Amen.